Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Allein durch die Gnade. Allein durch die Gnade können wir Vergebung haben. Allein durch die Gnade können wir vor Gott bestehen. Allein durch die Gnade können wir Kinder Gottes werden. Allein durch die Gnade haben wir Zutritt zum Vater. Die Gnade, das ist ein zentraler Begriff in der Bibel, gerade auch im Neuen Testament, in den Evangelien. Und wenn wir das Ende der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass die Gnade buchstäblich das letzte Wort hat. Im allerersten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Sehers Johannes, Kapitel 22, Vers 20, heißt es: Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit allen. Wenn alles andere gesagt und getan ist, dann bleibt die Gnade. Martin Luther hat das in beispielloser Weise für sich entdeckt. Er war zunächst einmal ein Produkt des Hochmittelalters, ein Mensch seiner Zeit, so wie die Konfirmanden heute Kinder ihrer Zeit sind. Ich weiß nicht, was für eine Musikrichtung jetzt gerade in ist. Vor 10 Jahren war es Techno, dann war es Hip-Hop, dann war es Ska, dann war es House. Was ist jetzt gerade in Rap? Irgend sowas, ja. Ein paar Lächeln konnte ich denen entlocken. Wir sind Kinder unserer Zeit. Martin Luther war ein Kind seiner Zeit. Und seine Zeit hat die Menschen so geprägt, durch 1500 Jahre christliche Geschichte im Abendland war das Gewissen sehr fein gestimmt. Und jeder Mensch hat gewusst, was sich für einen Christen gehört und was nicht. Und weil Christen ein schuldorientiertes Gewissen haben, waren sie sich ihrer Schuld in aller Regel bewusst. Jeder hat gewusst, er kann nicht so leben, wie Christus es uns vorgelebt hat. Er bringt es nicht fertig, aus eigener Kraft schon gar nicht, all das zu tun, was im Evangelium uns als richtig und vorbildlich gesagt wird. Wer soll denn das aus eigener Kraft können, seine Feinde lieben oder seinen Nächsten lieben wie sich selbst? Jeder von uns ist zunächst einmal doch sich selber der Nächste. Und Martin Luther war sich dessen sehr, sehr bewusst, dass er als Martinus vor Gott nicht bestehen konnte. Und deswegen trieb ihn eine einzige Frage um. Das war die Leitfrage seines Lebens als junger Mönch. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Dass er einen gnädigen Gott braucht, das wusste er. Aber er hat gefragt, wie kann ich einen kriegen? Wie kann ich sicher sein, dass Gott mir gnädig ist, mir meine Schuld vergibt, mir die Pforte zum Paradies auftut? In jener Zeit hat man oft Bußtage gehabt. Jedes Jahr mindestens 4 an den sogenannten Quatembertagen. Die 4 Jahreszeiten wurden markiert mit einem Bußtag. gewöhnlich zum Beginn der neuen Jahreszeit. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und die Menschen waren sich im Klaren, dass Buße notwendig ist, damit Gott einen vergeben kann. Aber das war für Martinus, diesem sonst sehr lebenslustigen, lebensfrohen Menschen, der als Student alle andere beglückt und belustigt hat mit seiner fröhlichen und aus sich ausgehenden Art, mit seinem lauten Spiel und mit seinem Singen und Tanzen. Dieser sonst so fröhliche Mensch hat sich gepiesackt, hat sich gepeinigt, in der Meinung, wenn er sich nur genug quält, dann kann er einen gnädigen Gott kriegen. Er geht ins Kloster aufgrund eines Gelöbnisses, dass wenn Gott ihm in einer notvollen Situation beim fürchterlichen Sturm, dass er dann ins Kloster geht, er ruft die heilige Sankt Anna an und er belässt es nicht dabei und sagt nicht am nächsten Tag, was geht nicht mal so dumm gefetzt von gestern an, sondern er geht auch ins Kloster. Aber das, was die Mönche machen, das macht er alles auch. Auf der halbharten Holzpritsche schlafen. Aber er bekam keine innere Zufriedenheit, keinen inneren Frieden. Er hat das nicht gespürt, dass Gott ihm gnädig ist. So legt er sich auf den Boden. Schauen Sie sich den Boden an, hier den Steinboden. Auf einem Sandsteinboden im Augustinerkloster in Erfurt hat er sich auf den Boden gelegt zum Schlafen. Den feuchten, kalten, harten Boden. Auch das hat ihm keine innere Zufriedenheit gebracht, keine Gewissheit, dass Gott ihm gnädig ist. Und so geißelt er sich. Er nahm seine Mönchskutte und legte sie ab und hat sich mit einer Peitsche gegeißelt, in der Meinung, wenn ich nur genug leide, dann wird Gott mir gnädig sein. Ich durfte 8 Jahre lang in Pakistan als Missionar arbeiten, leben. Und noch vor meiner Zeit, einige Jahre vor meiner Zeit dort, hatten wir eine Kollegin, auch Lutheranerin, so wie wir, von Luther geprägt. Sie ging dorthin nach Pakistan und hat das alles wahrgenommen, wie die Menschen, viele davon, nicht alle, aber viele, 5-mal am Tag beten. Das ist nicht 5-mal ein Vaterunser, sondern das ist 17-mal das Al-Fatiha-Gebet. Und 42-mal sich verneigen und viele andere Rituale mit dazu, sodass ein Minimum an 3 Stunden vom Tag weg sind, allein fürs Beten. Meistens sind es eher 4. Und ich habe gesagt, Mensch, sind wir lasch. Meine Viertelstunde stille Zeit morgens. Ha, die Muslime, die sind Kerle. Die tun sich richtig reinhängen. Und wissen Sie was? Sie ist konvertiert. Auch sie hat geglaubt, wie Martin Luther in diesem Frühstadium, wenn ich mich nur genug quäle, wenn ich mich nur genug in die Seile reinhänge, wenn ich mich nur genug abmühe, dann wird Gott mir gnädig sein. Aber sie hat das befreiende Erlebnis, das Martin Luther vermutlich auf dem Klo hatte. Es wird ja tradiert, dass das im Turmzimmer gewesen sei, dass er seine Erleuchtung gehabt hat, dass allein aus dem Glauben wir von Gott gerechtfertigt werden, nicht durch eigene Werke, sondern Gott spricht uns gerecht. Es gibt eine Randbemerkung in einer seiner Schriften zu dieser Stelle, ICL. Und haben die Theologen lange gerätselt, was kann das bedeuten, was kann I.CL. heißen? Eigentlich nur in Clementinum, also in den Clemensbriefen, aber da ist gar kein Hinweis auf diesen Sachverhalt. Und da ist Heiko Augustinus Obermann, Professor für Kirchengeschichte zu der Zeit, als ich studierte, auf die glorreiche Idee, das könnte in Cloaca heißen. Auf dem Klo, wo die ganze Bedürftigkeit des Menschen offensichtlich ist. Dort, wo du dir die Hose runterlassen musst. Dort, wo du nackt dastehst. In der allerungünstigsten Position, die es überhaupt im menschlichen Dasein gibt. Dort hat Martin Luther vermutlich begriffen. Ich muss Gott nicht gnädig stimmen. Gott will mir gnädig sein. Er spricht mich gerecht. Ich mache mich nicht gerecht, sondern er spricht mich gerecht. Gnade hat immer etwas mit Gericht zu tun. Ohne Gericht braucht man keine Gnade. Mit Gnade braucht man kein Gericht. Aber beide hängen voneinander ab. Eine Geschichte, die ich richtig liebe, die etwas über die Gnade uns sagt und über die Souveränität Gottes, wie er die Gnade einem zusprechen kann, das ist die Geschichte, die sich zu Zeiten Umberto II. Von Italien sich ereignet hat. Einer der letzten Könige Italiens hielt Hof, so wie es zu seiner Zeit üblich war, und alle Gnadengesuche, die gestellt wurden, die wurden, wenn er Hof gehalten hat, vorgetragen. Natürlich nach Protokoll, das musste alles auf dem Dienstweg eingereicht werden. Ein Gefangener hat dann einen Rechtsanwalt beauftragt, der hat es dann weitergeleitet, es ging durch die Maschinerie und ging bis zum Justizminister. Und der Justizminister hat dann sein fachmännisches Urteil auf den Gnadengesuch hingeschrieben und das dem König vorgelegt, damit der König weiß, was er tun soll. Eines Tages hat ein Sträfling einen Gnadengesuch eingereicht, er war zu lebenslanger Haft verurteilt worden und er bat um Gnade. Er möchte, dass seine Schuld ihm verziehen wird. Dass er nicht die Strafe für seine ganze Schuld austragen muss, ein ganzes Leben hinter Gitter. Der Justizminister hatte auf dem Gesuch geschrieben, Gnade unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Ausrufezeichen. Er reichte es dem König hin, der König schaut das an, schaut den Justizminister an und denkt sich, du meinst, es sei unmöglich, Gnade walten zu lassen? Ich zeig dir, wie einfach das ist. Und er hat gesagt, Stift. Justizminister kuschelt nach dem Stift, gibt ihm den Stift. Und der König Umberto II., der braucht nur ein Komma zu versetzen. Und wie lautet der Satz dann? Gnade, Komma, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Ausrufezeichen. Das, liebe Gemeinde, ist Souveränität. Und das ist es, was Gott macht, wo wir um die Gnade ersuchen, wo wir Buße tun und uns ihm zuwenden, wo wir uns der Gnade bedürftig zeigen. Wissen Sie, die Leute in Pakistan, wo ich gelebt habe, im Nordwesten Pakistans, das sind die Pashtunen oder Pachtunen, die Leute, die man im Fernsehen mit den Wollmützen hochgerollt und Kalaschnikow, heute besser bekannt als Taliban, nicht alle sind Taliban, aber die meisten sind Pashtun. Ein wahnsinnig stolzes Volk. Wenn ein Pashtun gefangen genommen wird und von seinem Gegner erschossen werden sollte, und der Gegner sagt, bitte um Gnade, dann spuckt der Pathan auf den Boden. Dann lieber sterbe ich, du Hund. Sein Stolz und seine Ehre sind so stark, dass er auf gar keinen Fall sich auf die Gnade einlassen will. Manchmal habe ich den Eindruck, uns geht's vor Gott nicht anders. Aus meiner Zeit in der Gemeinde denke ich an viele Begegnungen, wo einer von den ersten Sätzen beim Hausbesuch war, Herr Pfarrer, nicht, dass Sie falsch denken, bloß weil ihr nicht in die Kirche kommt. Ich bin mindestens so gut wie all die, wo in die Kirche rennen. Ich bin mindestens so gut wie all die, wo in die Kirche rennen. Was soll man hierzu sagen? Ich habe immer gesagt, ja, also mir ist noch nicht verkommen, dass ich gesehen habe, dass Leute wirklich in die Kirche rennen. Meistens gehen sie ganz gemächlich, aber ich weiß, was sie meinen. Aber wissen Sie, was der Unterschied ist zwischen Ihnen und denen, wo Ihrer Meinung nach in die Kirche rennen? Nein, was ist da der Unterschied? Sagt, die haben erkannt, dass sie Sünder sind und dass sie die Gnade brauchen. Sie haben erkannt, dass hier unter dem Wort, beim Sakrament, ihnen die Schuld vergeben wird und sie die Gnade Gottes in Anspruch nehmen können. Der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn, Römer 6, 23. Die Gnade hat das letzte Wort. Wir verdienen unser Sold. Das, was uns ausbezahlt werden müsste, ist der Tod. Aber Gott geht gnädig mit uns um, weil er uns liebt. Und weil sein Sohn Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Und das dürfen wir nachher feiern, wenn wir das Abendmahl miteinander teilen. Das Abendmahl ist nicht ein Allheilmittel, aber es ist ein Heilmittel, das allen gilt. Niemand ist so schuldig, dass er nicht kommen könnte. Keine Sünde ist so groß, dass sie nicht vergeben werden könnte. Jeder, gerade auch jeder Sünder, jeder einsichtige Sünder, jeder Sünder, der die Vergebung gerne in Anspruch nimmt, ist am Tisch unseres Herrn willkommen. Niemand ist so schuldig, dass er nicht kommen könnte. Und auf der anderen Seite ist niemand so heilig, dass er nicht kommen müsste. Es gibt niemand, der eine reine Weste hat, dem nichts anhaftet. Und seien es auch nur Unterlassungssünden. Manchmal denken wir, Sünden sind immer Dinge, wo wir verbrochen haben. Aber wie oft sind wir schuldig geworden, wo wir etwas nicht getan haben, was wir hätten tun sollen. Es ist wie beim Unfall auf der Autobahn. Furchtbare Karambolage. Du bist als erstes Auto dahinter, kannst gerade noch vorbei und denkst, Meine Nummer hat niemand gesehen, ich kann weiterfahren. Die Klage lautet dann auf unterlassene Hilfeleistung. Und wie oft gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir unterlassene Hilfeleistung uns dieses Vergehen schuldig gemacht haben. Niemand ist so schuldig, dass er nicht kommen könnte, und niemand ist so heilig, dass er nicht zu kommen bräuchte. Deswegen sind wir alle an diesen einen Tisch eingeladen, um dieses eine Brot und diesen einen Kelch zu teilen. Gnade gilt dem Bußfertigen. Ihr Konfirmanden, ihr habt vermutlich als allererstes in eurem Lernheft für den Konfirmandenunterricht gelernt, entweder die Kurzfassung des Evangeliums, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder wenn das nicht das Erste war, dann war es, was heißt Buße tun? Was heißt Buße tun? Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, dass wir unsere Sünden herzlich erkennen, sie wahrnehmen. Dass wir sie vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen und im Glauben an Jesus Christus in einem neuen Leben wandeln. Dazu sind wir eingeladen nachher beim Beichtgebet. Umzukehren in die offenen Arme Gottes, wie der verlorene Sohn, der zur Besinnung gekommen ist und gesehen hat, ich bin auf dem Holzweg, ich könnte es beim Vater so gut haben, der sich nicht angemaßt hat, wieder Sohn zu sein, es aber trotzdem erlebt hat, wie sein Vater ihm diese Sohnschaft schenkt und ihn sogar erhöht. Zurückkehren, umkehren in die offenen Arme Gottes. Das ist die Einladung für uns auch heute an diesem Abend. Innezuhalten, Stopp zu machen, uns zu überlegen, was in unserem Leben nicht Gott wohlgefällig ist, und das vor ihm im Gebet auszubreiten und dankend die Vergebung anzunehmen, seine Gnade zu empfangen. Die Gnade hat das letzte Wort.